musste eigentlich sozusagen an dem Tag schon meine Entscheidung treffen, ob ich hingehen will oder nicht. Ich hatte eigentlich immer Freunde gehabt, die das auch verstanden haben, haben mich eigentlich auch immer auf meinem Weg unterstützt. Dass man auch nochmal vor Augen führt, okay, du machst es schon seitdem du 4 bist, du machst es schon eigentlich seit klein auf und kämpfst eigentlich für genau diesen Traum, warum sollte man dann aufgeben?
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunftsdrang. Heute nach einer langen Pause, Sommerpause, gab viel zu tun, wieder zurück. Leider jetzt etwas erkältet, aber das ist momentan viel. Umso wichtiger ist, dass heute unser Gast nicht erkältet ist und hier ist. Herzlich willkommen, Michelle Weiß. Schön, dass du da bist.
Hallo. Danke, dass ich da bin.
Ja, danke, dass du gekommen bist. Starten wir vielleicht direkt mal rein und lassen unsere Gäste oder unsere Hörerinnen und Hörer in diesem Fall nicht lange warten und erzähl doch gerne mal so ein bisschen was von dir, was du so machst und vor allem vielleicht auch, wie alt du bist, weil das ist ja das Besondere hier an dem Podcast.
Genau, also ich bin die Michelle Weiß, ich bin 20 Jahre alt und komme aus Bremen und ich bin Profifußballerin bei Werder Bremen.
Jetzt könnte ich natürlich direkt fragen, ja, wie kam es dazu, dass du Profifußballerin geworden bist und auch in so jungen Jahren, aber ich glaube, vielleicht kannst du mal erzählen, ist das heute noch was Besonderes, mit 20 Jahren schon Profifußballerin zu sein?
Also man kann es so oder so sehen, viele schaffen es sogar schon mit 17 Jahren Profifußballerin zu werden oder nicht sogar schon früher, aber von klein auf war das eigentlich schon mein Ziel und mein Traum, Profifußballerin zu werden. Deswegen war es mir eigentlich relativ egal, in welchem Alter ich das schaffen würde.
Und wann warst du denn so weit, vielleicht in welchem Alter, dass du gesagt hast, ah, ich will auf jeden Fall Profifußballerin werden?
Puh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, das war circa, als ich dann so 10, 11 geworden bin. Weil da dann auch viel mit dem Fußball auf mich zugekommen ist, dass ich dann auch ein paar Lehrgänge eingeladen worden bin und auch, dass meine Eltern dann gesagt haben, ja, dass ich den Schritt auch schaffen werde. Dass ab da dann so der Zeitpunkt gekommen ist, wo ich gesagt habe, okay, ich werde es auch schaffen.
Das heißt, du wusstest nicht, dass du es schaffen wirst, aber du hattest das Ziel, dass du es schaffen willst, oder?
Ja, genau.
Das heißt, wann hast du angefangen, Fußball zu spielen?
Also wenn ich jetzt mal grob sagen würde, mit 4. Und es fing eigentlich auch alles an durch meinen Bruder, dass er schon, also er ist 2 Jahre älter als ich und ich bin immer mit ihm auf seine Spiele gegangen, mit meinen Eltern. Und irgendwie hat mich das dann auch ein bisschen gekickt, dass ich dann auch angefangen habe, Fußball zu spielen. Genau.
Und hat man damals irgendwie schon gesehen, dass du so ein besonderes Talent hast?
Das ist eigentlich ganz witzig. Weil ich bin früher immer mit meiner Mama zum Training gefahren, weil mein Papa immer gemeint hat, ach, das Mädchen, das wird nichts schaffen, das ist ein Mädchen, das kann kein Fußball spielen. Und als es dann soweit gekommen ist, dass ich dann zu den Lehrgängen eingeladen worden bin, hat sich das ein bisschen getauscht, dann ist mein Papa immer mit zu mir zu den Spielen gefahren. Und dann hat er mal ein bisschen angegeben von wegen, ja, das ist meine Tochter. Und dann ist meine Mama immer mit meinem Bruder mitgefahren, wenn mein Papa dann nur noch bei mir sein wollte.
Wie fand es deine Mutter?
Ja, wie fand es meine Mutter? Ich glaube, sie fand es am Anfang ein bisschen komisch, aber sie hat es dann auch verstanden, warum er es gemacht hat. Aber die sind beide jetzt eigentlich sehr zufrieden, wie alles gekommen ist. Ja.
Da stellen sich schon ganz viele Fragen. Vielleicht kannst du auch mal erzählen, du hast wahrscheinlich angefangen, in einem kleineren Fußballverein Fußball zu spielen, oder? Wie war so dein Weg, wie waren so die Stationen bis hin zu Werder Bremen heute?
Also, ich habe früher bei meinem Dorfverein angefangen, Fußball zu spielen, wo mein Bruder auch Fußball gespielt hat. Und es fing alles mit der Bambini an. Da habe ich dann auch bis zur D-Jugend gespielt und wurde dann eines Tages mal zu einem Mädchencamp angemeldet, das heißt Teilnahmetag des Mädchenfußballs und ab dem Zeitpunkt fing es eigentlich an, dass ich dann zu Talentfördergruppen, Regionalfördergruppen und zum Württembergischen Fußballverband eingeladen worden bin. Also man wurde sozusagen an dem Tag gesichtet für die sozusagen Regionalfördergruppen und Also der Württembergische Fußballverband ist einfach, dass in jedem Bundesland werden die Top-Talente sozusagen in eine Mannschaft gewürfelt. Das geht immer nach den U-Mannschaften. Also es fing an mit der U14, ging dann in die U16 und in die U18 dann. Und jedes Jahr wird dann auch wird ein Länderpokal stattfinden. Das ist in Duisburg. Und der erste Länderpokal ist immer auch mit der U14-Mannschaft. Und den haben wir damals 2015 gewonnen mit dem WV. Und der Länderpokal ist dafür da, dass man sozusagen für die Nationalmannschaft gesichtet wird. Und da wurde ich dann auch gesichtet damals in der U14 im Jahr 2015. Genau. Da war ich auch noch bei den Jungs gewesen.
Kurz eine Zwischenfrage stellen.
Ja.
Das heißt, es gibt auf, sagen wir mal, U15-Ebene noch keine Nationalmannschaft, sondern nur diese Ländermannschaften, oder? Oder ab welcher Ebene gibt es die Nationalmannschaft?
Ab der U15.
Okay. Mhm.
Genau. Also bei den Frauen ist das eigentlich ein bisschen anders als bei den Männern. Man kommt ja direkt von der U15, geht man in die U16, dann in die U17, aber ab der U17 gibt es dann die U19 erst. Also heißt, du überspringst ein ganzes Jahr. Und dann ab der U19 kommt noch eine U20, aber das ist immer alles noch ein bisschen mit dem Jahrgängen ein bisschen verschieden, ob du dann die U20 hast oder nicht. Und dann kommt man schon sofort in die A-Nationalmannschaft. Weil bei den Männern ist es ja eigentlich so, dass die noch eine U21 haben, eine U23, weil sie sich da halt noch viel mehr weiterentwickeln können. Und das ist eigentlich ein bisschen schade bei den Frauen, weil ich würde mal schätzen, hätte man eine U21 oder eine U23, dann wäre das Niveau bei den Frauen noch einen Tick höher gewesen. Genau.
Mhm. Weil die dann Zeit hätten, sich zu entwickeln, oder?
Ja, genau. Mhm. Weil du kommst ja eigentlich, wenn du fertig bist mit der U17, bist du dann auch erst 17, 18 knapp und kommst dann direkt in die Frauen hoch. Da laufen ja auch manche Frauen rum, die sind 30. Also ist ja immer relativ unterschiedlich. Und klar ist da dann das Fußballerische und das Körperliche bei den Jüngeren ein bisschen unterlegen. Ja. Okay. Zu meinem weiteren Weg.
Ja, Entschuldigung.
Genau. Als wir den Länderpokal gewonnen haben, da war ich auch noch bei den Jungs gewesen damals. Und da war ich, glaube ich, auch erst 14 gewesen. Ja, genau. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann eigentlich auch das Zweitspielrecht bei den B-Junioren in Alberweiler gemacht. Also das war ein B-Junioren im Bundesliga-Verein. Und habe dann aber gleichzeitig trotzdem noch bei meinen Jungs mittrainiert, weil es für mich eigentlich sehr wichtig war, bei den Jungs weiterhin zu trainieren, weil man da auch das Körperliche und das Schnelle mehr mitbekommt als wie bei den Frauen, was tatsächlich immer noch ein bisschen unterlegen ist. Also wir haben mit Alberweiler auch dreimal den Verbandspokal gewonnen. Das ist einfach innerhalb von Württemberg eine bestimmte Region, die dann halt gegeneinander spielen und dann wird halt da der beste Verein gesucht und genau, es gibt dann halt einfach ein Finale. Dann 2017 haben wir auch den Futsalmeister gewonnen. Das ist auch so ähnlich wie, ja, man kann es sagen wie ein kleiner Länderpokal. da kommen eigentlich auch alle aus Deutschland. Also es fängt einfach nur damit an, dass man erst regional spielt, dann spielt man württembergweit und dann kommt man sozusagen zu diesem Turnier, wo man um die Meisterschaft spielt und das hat immer in Wuppertal stattgefunden.
Mhm. Für die Leute, die nicht wissen, was Futsal ist, das ist da, wo der Ball nicht so hoch springt. alle, die mal Fußball gespielt haben, wissen, wovon ich rede. Vielleicht kannst du mal kurz sagen, was Futsal ist. Also spielt man da drinnen oder draußen?
Futsal ist in der Halle und es gibt, glaube ich, seit jetzt knapp 4 Jahren, ich glaube, das war das erste Mal, das Turnier, dass Halle ohne Bande gemacht worden ist. Mhm. Genau, also man spielt sozusagen Hallenfußball mit aus.
Ja, Und der Ball darf, ist irgendwie so konzipiert, dass er nicht hochspringt, oder?
Genau, der ist ein bisschen schwerer als die normalen Fußbälle. Ja, 2017 war dann mein letztes B-Juniorinnenjahr, weil ich dann nächstes Jahr zu alt gewesen wäre, also 2018. Mhm. Und ich hatte dann auch mal kurzzeitig eine leichte Verletzung gehabt, wo ich dann auch leider draußen war und habe dann auch eine Länderspielreise verpasst, 2017. Und mein Ziel war es eigentlich immer gewesen, mal bei einer Europameisterschaft mitzuspielen, wo ich dann leider auch so ein bisschen gedacht habe, dass es leider nichts mehr wird, weil es eigentlich sozusagen der letzte Lehrgang vor der Europameisterschaft gewesen war. Und das Gute daran war aber, dass die Trainerin nochmal einen Sichtungstag angelegt hat und ich mich sozusagen dadurch nochmal gesichtet habe und ich dann auch bei der Europameisterschaft auch teilnehmen durfte. Die war dann auch 2018 in Litauen und wir sind leider nur Zweiter geworden, weil wir gegen Spanien 3-0 verloren haben. Glaube ich.
Ah, Spanien. Was. Spanien habe ich schon seit der EM 2008, also von den Männern, nicht gemocht und dann bei der WM 2010 auch nicht. Und Spanien ist, glaube ich, immer so ein Angstgegner, oder? Auf allen
Ebenen. Ja, total. Also bei den Frauen sind die auch extrem gut. Also wirklich. Die sind eigentlich auch immer im Finale. Wenn es nicht Frankreich ist, dann ist es Spanien.
Oder hoffentlich Deutschland.
Ja, oder hoffentlich Deutschland. Danach war es eigentlich so, dass ich dann einen Anruf von einer Trainerin gekriegt habe von Bayern. Also damals dann für die zweite Frauenmannschaft von Bayern wurde ich dann angefragt. Und ja, ich habe eigentlich nicht schnell überlegt. Ich war eine Woche später nach der Nationalmannschaft bei Bayern, habe es mir einen Tag lang angeschaut. Musste eigentlich sozusagen an dem Tag schon meine Entscheidung treffen, ob ich hingehen will oder nicht. Aber ich habe mich dann eigentlich auch dafür entschieden, weil es halt in meinem Umkreis, wo ich eigentlich herkomme, im Süden nicht so viel gibt. Also ich komme ja aus Ravensburg und der nächste Verein war da eigentlich in Stuttgart. Und die sind aber leider damals von der zweiten Liga abgestiegen. Deswegen... ja, war das eigentlich auch so wirklich mein erster Weg, von zu Hause weiter weg zu sein. Mhm. Und im ersten Jahr, als ich dann auch in Bayern war, sind wir auch schon Deutscher Meister geworden. Es gab früher immer eine zweigleisige Liga. Das hieß eigentlich, dass Norden und Süden sozusagen getrennt waren. Und in dem Jahr war es eigentlich so das erste Mal, dass man gesagt hat, man tut die Ligen zusammen machen. Genau. Und da sind wir Deutsche Meister geworden. Welche Jahre war das auch? Das war U21. Also man kann eigentlich noch dazu sagen, dass in der zweiten Frauen-Bundesliga gibt es Vereine, die haben eine U21, also müssen eine U21 stellen. Und es gibt Vereine, die müssen keine U21 stellen. Und das liegt daran, dass zum Beispiel wir als Bayern hatten eine Frauenmannschaft, die in der ersten Liga gespielt hat. Und da ist es sozusagen Pflicht, eine U21 zu stellen. Okay. Genau. Mhm. Ja, die letzten zwei Saisons, ja, kann man leider nicht so gut zurückblicken. In der zweiten Saison war ja dann auch das mit Corona, dass unsere Saison abgesagt worden ist, weil wir ja als zweite Frauen-Bundesliga leider nicht als Profiliga anerkannt worden sind, sondern nur als Amateure.
Und okay, warum?
Ich weiß gar nicht, woran es tatsächlich gelegen hat, aber ich glaube, ein Mitgrund war, dass in der ersten Liga ja viele Frauen ja das hauptberuflich machen und auch Verträge kriegen. Und in der zweiten Liga ist es nicht unbedingt der Fall, dass alle Spielerinnen einen Vertrag kriegen in dem Verein. Und dass es deswegen nicht als Profiliga anerkannt worden ist. Genau. Und in der dritten Saison war es dann eigentlich so, dass wir, glaube ich, 2-3 Spiele gespielt haben, dann wieder abgebrochen worden ist wegen Corona und wir dann innerhalb von 3 Monaten eigentlich eine ganze Saison gespielt haben. Also wir hatten, glaube ich, 4 Wochen lang hintereinander nur englische Wochen. Hieß also Sonntagsspiel, Montag Regenerationstraining, Dienstag frei, Mittwochspiel. Dann wieder Donnerstag Regenerationstraining, Freitag frei, Samstag Training, Sonntag Spiel. Aber dann musstest du auch noch mitrechnen, dass du ja manchmal bis, weiß nicht, die weiteste Fahrt war bei uns, glaube ich, nach Frankfurt, weil da die Liga wieder in 2 geteilt worden ist. Und dann bist du halt auch mal am Dienstag 7 Stunden lang nach Frankfurt gefahren. Und musstest dann halt alles noch mit der Arbeit regeln, mit der Schule, weil wir ja auch viele junge Spielerinnen hatten, die noch 15, 16 waren. Und ja, ob das dann die Schule halt mitmacht, war dann auch tatsächlich auch noch in der Prüfungsphase. Das war zwischen März und Juni, also war schon ein großes Hin und Her. Es war auch eigentlich auch noch die Frage gewesen, ob man die Saison nicht eventuell wieder absagt oder abbricht. Dadurch, dass es halt auch alles so eng aneinander gepresst war und wegen den ganzen Klausuren. Ja.
Aber mal eine kurze Zwischenfrage. Während all den Stationen, die du gerade beschreibst, also mit EM, viel Training wahrscheinlich, wahrscheinlich auch Stress, einfach Leistungsdruck, warst du immer nebenher noch in der Schule?
Ja, doch war ich.
Okay.
Also, ich hatte meinen Realschulabschluss, bevor ich überhaupt überall weiter weg von zu Hause war. Also das war eigentlich ganz gut gewesen. Habe dann aber tatsächlich in München auch eine Schule angefangen, was dann aber von den Noten her leider nicht so gepasst hat, weil der Unterschied von Bundesland zu Bundesland natürlich nochmal ein hoher Unterschied ist. Und habe dann aber während Corona Gott sei Dank eine Arbeit gefunden, habe ein bisschen als Kellnerin gearbeitet. Hat mich auf jeden Fall auch sehr geprägt, finde ich, weil ich früher immer so eine, ja, ich bin nicht gerne auf Menschen zugegangen, habe nicht gern viel geredet und war auch schüchtern. Und ja, als Kellnerin gehst du ja auf die Person zu, nimmst Bestellungen auf, musst ans Telefon gehen und ich bin eigentlich auch sehr zufrieden, dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Mhm. Ja.
Sehr cool. Das heißt, verdienst du eigentlich oder hast du damals Geld verdient, als du bei Bayern gespielt hast?
Ist die Frage, ob man das sagen darf. Nein, tatsächlich nicht. Habe ich nicht.
Mhm. Okay.
Also es gibt halt in manchen Vereinen verschiedene Kriterien, wie man, das fällt mir so auch nicht ein.
Erfüllen muss?
Ja, genau, erfüllen muss. Und zu dem Zeitpunkt habe ich nicht in der Nationalmannschaft gespielt. Und das war sozusagen ein Kriterium, das man erfüllen musste bei Bayern, dass man sozusagen einen Ausbildungsvertrag bekommen hat. Und deswegen, also ich bin auch relativ froh, dass meine Eltern mich bei jeder Sache, die ich gemacht habe, unterstützt haben. Die haben mir auch die Wohnung gezahlt, haben mir Geld fürs Essen gegeben. Also das machen natürlich auch nicht alle Eltern. Und deswegen war es für mich eigentlich auch relativ wichtig, dass ich dann, wenn es mit der Schule nicht klappt, relativ schnell anfange zu arbeiten. Dass ich dann halt sozusagen eine Last für meine Eltern, also ich war bestimmt keine Last, aber dass ich halt trotzdem was zurückgeben kann.
Mhm.
Und dass ich auch viele Sachen selber zahlen kann und genau.
Ja, auf jeden Fall. Das will man ja auch als junger Mensch eigentlich so schnell wie möglich.
Ja, das stimmt.
Ja. Jetzt hatte ich dich unterbrochen. Du hattest erzählt, dass du in München warst dann.
Genau.
Ja, wie ging es dann weiter?
Danach, beziehungsweise noch während München, habe ich mir dann einen Berater gesucht, weil ich auch viel mit meinen Eltern drüber geredet habe, dass ich halt gerne den Schritt in die erste Liga wagen will, aber dass es halt einfacher wäre mit einem Berater. Dann haben wir uns ein bisschen im Internet schlau gemacht und kamen dann auch auf 11 Friends. Dann habe ich dort eine Mail hingeschickt, kurz eine Beschreibung von mir und habe dann eigentlich relativ schnell eine Rückmeldung bekommen. und habe mich dann auch mit ihnen in Verbindung gesetzt, haben uns auch getroffen, ein bisschen geredet und dann war es eigentlich so, dass ich viel Videos von mir zusammenschneiden musste, von Spielen und eigentlich nur von Spielen. Und das Gute war eigentlich, dass die zweite Liga da auf Soccerwatch übertragen worden ist. Also heißt, ich kann auch noch jetzt meine Spiele von vor 3 Jahren anschauen. Mhm. Und der Zweck vom Berater ist ja so, dass er dich bei anderen Vereinen vorstellt und auch versucht, dich da unterzubringen. Und es hat dann auch gut geklappt. Ich hatte auch ein paar andere Angebote gehabt. Und im Endeffekt hat es jetzt dann Werder Bremen sozusagen für mich entschieden. Genau.
Cool. Und das war jetzt sozusagen der lange Weg, der sich so stringent anhört. Aber da gab es ja wahrscheinlich auch schon viele Unterbrechungen, wahrscheinlich viele negative Momente für dich und vielleicht auch Frustration. Vielleicht ist es auch gar nicht so, aber magst du mal erzählen, gab es mal irgendwie so einen Moment, an dem du gesagt hast, boah, ich glaube, ich höre morgen mit allem auf und ich habe gar keinen Bock mehr.
Also, nee, ich glaube, so Momente gab es tatsächlich noch nie, dass ich gesagt habe, okay, ich höre komplett auf. Aber so manchmal der Selbstzweifel war schon da. Vor allem auch in der Nationalmannschaft fand ich. Also wenn man halt da mal für einen Lehrgang nicht eingeladen worden ist, wenn man mal nicht gespielt hat. Aber ich finde irgendwie, dass man aus solchen Situationen auch viel mitnimmt und man sich selber auch wieder dadurch prägt, dass man auch nochmal vor Augen führt, okay, du machst es schon seitdem du 4 bist, du machst es schon, ja, eigentlich seit klein auf und kämpfst eigentlich für genau diesen Traum, warum sollte man dann aufgeben? Also irgendwie, ja, hatte ich immer dieses, okay, mach einfach weiter, du wirst irgendwann dafür belohnt, was du gemacht hast. Mhm. Ja.
Warst du dann jetzt schon am Ende mit der sozusagen mit deinem Weg zu erzielen bei Werder Bremen? Oder würdest du sagen, also ich habe jetzt zwar dieses Ziel erreicht, aber ich will auf jeden Fall noch dieses und jenes erreichen in der Zukunft?
Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich jetzt mit dem zufrieden bin, was ich jetzt erreicht habe. Also natürlich geht immer mehr. Also mein Ziel ist es vielleicht auch mal wieder, ja, ist zwar immer ein bisschen schwierig, aber vielleicht sich ja trotzdem noch mal wieder für eine Nationalmannschaft zu sichten. Oder, ja, ich meine, man kann ja auch selbst in der Bundesliga viel erreichen. Man kann zum Beispiel Meister werden, man kann Pokalsieger werden. Also es gibt ja zigtausend verschiedene Sachen, die man noch sozusagen erreichen kann, obwohl man schon das größte Ziel erreicht hat, eigentlich so seinen
Traum. Aber wie hast du abgewogen zwischen sich zu viel Druck machen, weil das kann ja auch negative Auswirkungen haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite trotzdem nicht den roten Faden zu verlieren und trotzdem immer am Ball zu bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie hast du so beides ausgeglichen? Vielleicht auch, hast du da irgendwie einen besonderen Ausgleich gehabt?
Ich würde jetzt mal von mir sagen, dass ich eigentlich viel auch mit meinen Eltern dann darüber geredet habe und dass sie mir sozusagen diesen Ausgleich gegeben haben, auch mit Freunden, dass wenn ich mal gesagt habe, okay, es läuft gerade mal nicht so, wie es laufen sollte, dass sie mich dann halt trotzdem unterstützt haben und mir irgendwie sozusagen das Positive eingeredet haben. Und das hat mich, das hat mir auch viel gebracht in den Momenten, dass ich dann auch weiter an mich geglaubt habe.
Wie groß ist so die Angst, im Profifußball sich zu verletzen und wie gehst du damit um?
Ja, es passiert immer irgendwie, wenn man es nicht erwartet, finde ich. Also vor allem auch Kreuzbandrisse. Gab es eine Zeit lang, wo viele Spielerinnen sich in einem Jahr das Kreuzband gerissen haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich davor Angst habe oder sonst was. Also ich gehe halt irgendwie so ins Leben von wegen, ja, es passiert alles so, wie es kommt. Und wenn es so kommen sollte, dann ist es einfach so. Aber ich würde mich davon jetzt nicht unterkriegen lassen.
Mhm. Ja, sehr, sehr gute Einstellung, würde ich mal behaupten. Aber es ist natürlich von mir aus eine bequeme Perspektive, weil meine Zukunft eben nicht von so einer Verletzung abhängt. Aber ist das auch so eine Schattenseite von dem Leben, was du jetzt lebst? Oder gibt es da noch viel mehr andere Schattenseiten? Weil Profifußballerin zu sein, ist ja eigentlich immer eine große Ehre, würde ich mal sagen, und ist ja auch dein Ziel gewesen. Aber was musstest du alles, oder worauf musstest du alles verzichten?
Wenn, dann müsste ich viel auf Freundschaft verzichten. Also viel auf Ausgehen oder Feiern gehen. Vielleicht Sachen, die manche 18-Jährigen eher machen als ich jetzt zum Beispiel. Musste natürlich immer mein Wochenende anders einplanen, wenn wir mal Samstag auf Sonntag komplett weg sind. Oder musste sogar schon an Geburtstagen absagen, weil ich am nächsten Tag ein Spiel hatte. Aber ich hatte eigentlich immer Freunde gehabt, die das auch verstanden haben, haben mich eigentlich auch immer auf meinem Weg unterstützt und haben gesagt, so ja, du, wenn es dein Ziel ist, Profifußballerin zu werden, dann musst du halt auch manche Sachen einstecken. Und deswegen hatte ich da eigentlich nie so wirklich Schattenseiten, wo ich gesagt habe, okay, ja, das fehlt mir jetzt unbedingt.
Mhm. Und jetzt würde ich mal vielleicht, bevor wir so auf unsere Generation zu sprechen kommen, weil du gerade schon andere Freunde erwähnt hast, fragen, wie es sich eigentlich so anfühlt, gegen so bekannte Spielerinnen zu spielen. Ich glaube, dein erstes Spiel in der Bundesliga war direkt gegen Bayern. Und dann halt gegen auch so Nationalspielerinnen verteidigen zu müssen. Wie ist das so eigentlich?
An sich gegen Bayern war das eigentlich gar nicht mal so krass gewesen, weil wir von der zweiten Mannschaft immer eine Kabine nebenan hatten. Also ich habe die auch oft im Flur gesehen und habe auch öfters mit denen geredet. Also ich fand es eigentlich sozusagen schön, mal gegen die zu spielen. Und
genau. Welche Spielerin hat dich da so am meisten beeindruckt oder ist so dein Vorbild?
Also so im Frauenfußball habe ich eigentlich, glaube ich, echt kein Vorbild. Aber so beim Männerfußball war es für mich immer Arjen Robben. Ich bin zwar kein Linksfuß, aber er war trotzdem immer mein Vorbild gewesen. Ja, genau. Ja. Mein erstes Trikot war sogar von ihm. Das habe ich damals gekriegt, weil ich das erste Mal zu einer Nationalmannschaft eingeladen worden bin von meinem Papa.
Ah, cool. Hast du eigentlich dann auch bei Bayern Kontakt zu den Männern gehabt? Oder ist es dann strikt getrennt?
Nee. Das ist strikt getrennt gewesen. Also vor allem waren ja dann eigentlich die letzten zwei Saisons auch mit Corona. Da war ja eh alles immer ein bisschen getrennt. Bei uns war es eigentlich auch immer so gewesen, dass manche aus der Mannschaft auch mal in der ersten Mannschaft mittrainieren durften, also bei den Frauen. Aber die Auflagen von zweiter Liga und erster Liga durch die Corona war ein bisschen anders. Also wir haben ja nur Schnelltests gebraucht in der zweiten Liga und in der ersten Liga mussten die ja 2 bis 3 Mal in der Woche lang PCR-Tests machen. Heißt also, du hast erstmal 2 Wochen lang PCR-Tests machen müssen, dass du überhaupt in der ersten Mannschaft mit trainieren durftest. Deswegen hat man das da eigentlich komplett unterbrochen. Aber so zu den Männern hatten wir eigentlich gar keinen Kontakt. Nee.
Okay, dann lass uns mal so einen Cut machen, sag ich mal, und doch wieder nochmal auf unsere Generation zurückkommen. Würdest du eigentlich sagen, du bist irgendwie ein besonderes Vorbild unserer Generation? Oder mit Generation meine ich jetzt so, ja, bis 25 Jahre alt ungefähr. Siehst du dich da in so einer besonderen Rolle, weil du nicht einfach den normalen Weg gehst, irgendwie Schule, Ausbildung oder Studium?
Also besonders würde ich jetzt nicht sagen. Also ich glaube, viele kleine Kinder sehen trotzdem zu solchen Personen hoch und wollen vielleicht auch das erreichen, was die Person gemacht hat. Aber ich bin immer so der Meinung, man sollte seinen eigenen Weg gehen und das machen, worauf man halt Lust hat und was einen Bock macht. Und sich irgendwie nicht einer Person angleichen. Also einfach so sein eigenes Ding durchziehen. Wenn man mal auf das keinen Bock hat, dann macht man das halt auch einfach nicht. Ich finde, das prägt einen viel mehr und man steht auch viel mehr für sie, also zu sich selber, wenn man
das und macht. Weil du ja gesagt hast, du hast immer so viele Sachen verzichten müssen, du musstest mal Geburtstage absagen zum Beispiel, da hast du ja häufig auch wahrscheinlich den Blick von außen gehabt auf unsere Generation, wenn man die jetzt mal in den Topf wirft. Hast du da irgendwie was gesehen, wo du sagst, oder was heißt was gesehen, aber gibt es generell Gemeinsamkeiten in unserer Generation, wo du sagen würdest, das stört mich irgendwie komplett, weil und da denke ich mir auch, warum machen das eigentlich alle?
Meinst du jetzt auch heutzutage, was mich stört? Also wenn ich mal so kurz zwischenbei noch was erwähnen darf. Also neben dem Fußball mache ich jetzt gerade zurzeit ein bisschen was von Werder aus, das heißt Ballschule. Und da trainiert man kleine Kinder in Grundschulen oder Kitas, also sozusagen bist du da Sportlehrerin. Und ich finde das manchmal so krass, dass man merkt, in dem Alter, die sind zwischen 4 und 6, dass die gar nicht mehr so oft auf die Straße gehen und spielen. Also dass viele auch nur vor der Klotze oder am Handy sind. Und das ist, glaube ich, ein Großteil, was mich ein bisschen aufregt. Dass, glaube ich, auch viele Kinder nicht mehr diesen Drang nach draußen haben.
Okay, dann lass uns mal vielleicht nochmal zu deinem Tagesablauf kommen. Also ich habe immer so die Vorstellung gehabt, als Profifußballerin muss man so krass auf seine Ernährung achten und auch seinen Tag gut planen. Ist das bei dir auch so?
Also tatsächlich auf die Ernährung achte ich jetzt nicht so krass. Würde ich jetzt nicht behaupten. Also ich esse schon das, worauf ich Lust habe. Aber manchmal verzichte ich auch auf Sachen. Vor allem, wenn es halt kurz vor dem Spieltag ist, dass ich dann sage, okay, ich esse jetzt mal das nicht und das nicht. Aber ja. Also ich versuche tatsächlich auf Schokolade verzichten, aber ja. Mein Herz schreit immer nach Schokolade, deswegen geht es manchmal nicht. Aber sonst verzichte ich halt auch auf relativ fettige Sachen vom Spieltag. Mhm.
Ja, eigentlich, also du hast jetzt nicht so einen Ernährungsplan, wo du sagst, ah, ich messe jetzt alles ab und muss jetzt so und so viel Gramm von Lebensmitteln und jedem essen.
Nee. Nee, so bin ich nicht.
Okay. Ja, das ist ja ziemlich easy. Und ist dein Tagesablauf dann auch irgendwie so konkret geplant, dass du sagst, ach, ich habe jetzt irgendwie Training und muss dann genau um diese Uhrzeit losfahren und so weiter und so fort? Schränkt dich das ein? Und hast du da irgendwie häufig, also wie oft hast du eigentlich in der Woche dann Training?
Ist eigentlich immer relativ unterschiedlich, an welchem Tag wir genau spielen, aber würden wir jetzt sagen, wir spielen am Sonntag, trainieren wir Montag einmal, Dienstag haben wir frei, Mittwoch zweimal, also eine Trainingseinheit ist auf dem Platz und eine im Kraftraum, dann Donnerstag genau dasselbe, also auch zweimal, dann Freitag einmal und Samstag ist meistens immer Abschlusstraining. Mhm. Genau.
Wann ist dann so das nächste Spiel in den nächsten Tagen? Also wir haben jetzt heute frei. Zu Samstag haben wir heute schon.
Heute ist Samstag. Dann nächste Woche Sonntag am 31.
Ah, okay. Und
Pokalspiel.
Gegen wen geht's dann da?
SC Sand.
Ah, okay. Sind die noch in der ersten Bundesliga?
Ja, also wir spielen eigentlich am Sonntag, also am 31. spielen wir gegen den Pokal und eine Woche später spielen wir gegen die in
der Liga. Ah, okay, cool. Ja, dann kann man ja auch schon viel lernen aus dem ersten Spiel und mitnehmen.
Ja.
Jetzt können, glaube ich, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal was mitnehmen am Schluss. Bringen wir nochmal ein bisschen Schwung rein und ich hätte einfach zum Abschluss nochmal so 3 knackige Fragen an dich.
Okay.
Keine Angst.
Eine Antwort?
Genau. Die Antwort darf auch sehr knackig sein, also so in einem Satz am besten. Wenn du, also jetzt mal fangen wir mal mit der ersten Frage an und die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sich schon, du wahrscheinlich auch. Wenn du jetzt so viel Geld im Lotto gewinnen würdest, dass du jetzt nicht mehr arbeiten müsstest, das Geld deswegen, was würdest du dann machen?
Ich würde das Geld anlegen und ich würde wahrscheinlich meinen Freunden und meiner Familie Sachen kaufen, die sie gern haben würden.
Sehr schön. Vielleicht brauchst du dann auch ein neues Buch, weil die zweite Frage ist, denn wenn es jetzt bei dir zu Hause reinregnen würde und alle Bücher zerstört werden würden, außer jetzt ein Buch, was du eben retten darfst, welches Buch würdest du dann retten?
So eine Leseratte bin ich leider nicht. Da muss ich jetzt, glaube ich, echt alle enttäuschen, aber... Also wenn, dann würde ich nur sagen, dass es ein Roman wäre.
Okay.
Aber so jetzt ein Roman wüsste ich jetzt nicht, welches.
Und dann der letzte Satz oder die letzte Frage wäre, die das Ganze hier abrunden darf, wenn du sozusagen einen Satz aufschreiben müsstest oder dürftest, den alle 7,6 Milliarden Menschen auf der Erde lesen oder sich anhören müssten, was wäre es für ein Satz? Oder was würdest du dann sagen?
Ich kann auch einfach mein Motto sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Alles passiert aus einem bestimmten Grund.
Sehr schön, dann war das ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Michelle, dass du zu Gast warst in dem Podcast.
Ja, danke, dass ich teilnehmen durfte.